When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Er war ein brillanter Neurochirurg. Sie war eine beliebte Ärztin. Ihr Leben schien wie ein Märchen zu sein, bis ihre Leiche eines Tages in einem Koffer am Humber River entdeckt wurde. Elena Frick wurde fast gar nicht geboren. Ihre Eltern, Joe und Anna Frick, waren kroatische Einwanderer, die sich in Windsor niedergelassen hatte, um bei Chrysler und General Motors eine Stelle am Fließband anzutreten. Nach der Geburt ihrer ältesten Tochter Carolina im Jahre 1970 erlitt Anna zwei Fehlgeburten und die Ärzte sagten ihr, dass sie wahrscheinlich nie wieder ein Kind bekommen würde. Als Elena im Jahre 1977 geboren wurde, erschien sie wie ein Wunder. Sie wuchs zu einem frühreifen kleinen Mädchen heran und verbrachte die meiste Zeit ihrer Freizeit mit Lesen. Als Elena in die St. Anne's High School eintrat, war sie eine gelehrte Streberin, die kroatische Tänze übte und jedem Sommer auf den Maisfeldern außerhalb von Windsor ihrer Arbeit nachging. Sie war eine Langstreckenläuferin mit karamellfarbenem Haar, hohen Wangenknochen, einer langen Nase und blauen Augen, die sich zu Mondsicheln verzogen, wenn sie lächelte. In der Highschool glänzte sie in Naturwissenschaften und Mathematik und beschloss daher, dass sie Ärztin werden wollte. In der 10. Klasse begann Elena mit einem Klassenkameraden namens Matthew Reynolds auszugehen. Sie unternahmen alles zusammen. Sie aßen mit der Familie des anderen, spülten und trockneten das Geschirr nebeneinander ab, besuchten eines der letzten Konzerte von Nirvana auf der anderen Seite des Flusses in Detroit und überlebten sogar gemeinsam einen schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ihr Auto 5-mal überschlug, bevor sie wie durch ein Wunder unversehrt aus dem Wrack auftauchten. Elena und Matthew blieben während ihres Studiums an der University of Windsor zusammen. Im Jahre 1999 begann sie ein Medizinstudium an der University of Ottawa und das Paar lebte zum ersten Mal in dem Jahrzehnt, in dem sie zusammen waren, in getrennten Städten. Sie setzten ihre Beziehung als Fernbeziehung fort und waren sogar kurz verlobt, doch Elena beendete sie schließlich. Sie hatten sich schlichtweg zu weit auseinandergelebt. Eines Abends im Jahr 2003 spielte Elena in einem Freizeitraum des Ottawa Krankenhauses Billard, als ein Assistenzarzt der Neurochirurgie namens Mohammed Samji sie am anderen Ende des Raumes entdeckte. Er fragte einige Krankenschwestern, wer sie sei. Samji war der Sohn eines angesehenen Thoraxchirurgen, Dr. Farid Samji, nachdem ein Preis der chirurgischen Abteilung der Universität Ottawa benannt war. Mohammed Samji stammte aus dem Adel von Ottawa und war ein akademischer Star, der die Eliteschule Ashbury College und anschließend Yale absolvierte, wo er einen Master in organischer Chemie erwarb. Elena erzählte gerne die Geschichte, wie sie gerade noch ein zweites Date mit dem Mann bekam, der ihr Ehemann werden sollte. Nachdem sie im Krankenhaus zusammen Billard gespielt hatten, lud Mohammed sie zu einem Drink ein. Als sie ausgingen, war sie vernarrt in ihn. Er beendete den Abend mit der Frage, ob er sie mit seinem Freund verkuppeln könne. Er war überrascht, als er später feststellte, dass sie überhaupt interessiert war an ihm. Bereits in den ersten Tagen ihrer Beziehung war Elena unsterblich in Mohammed verliebt, der sich Mo nannte. Sie war beeindruckt von seinem Intellekt, seinem Ehrgeiz und der Tatsache, dass er einen Abschluss an einer Elite-Universität gemacht hatte. Manchmal fühlte sie sich seiner Liebe nicht würdig. Offenbar sah er das genauso. Mohammed erklärte seinen Freunden, dass er ihre Beziehung anfangs nicht so ernst genommen hatte wie Elena. Während er mit Elena zusammen war, traf er sich weiterhin mit einer Frau, die er von der medizinischen Fakultät her kannte, was nach Meinung seiner Kollegen nicht zu seinen sanftmütigen Auftreten passte. Während Elena ihn mit Geschenken überhäufte, darunter einen Satz Golfschläger, bemühte sich Mohammed kaum, ihre Freunde zu treffen. Viele von ihnen konnten nicht verstehen, was sie in ihm sah. Er kam nicht einmal zu ihrer Abschlussfeier des Medizinstudiums. Er sagte, er sei krank, aber später erfuhr sie, dass er mit Freunden ausgegangen war. Elena trennte sich innerhalb dieses ersten Jahres zweimal von Mo, aber beide Male überredete er sie, zurückzukommen. Einem Freund zufolge versuchte er immer, die Kontrolle zu behalten. Einige Monate später, als Elena entdeckte, dass sie schwanger war, befand sich Mohammed in einer unmöglichen Lage. Seine Eltern, die beide Moslems waren, waren wütend, wenn er ein uneheliches Kind bekäme. Gleichzeitig hatte er Angst, ihnen zu sagen, dass er Elena heiraten wollte, da sie erwartet hätten, dass er in seinen eigenen Glauben einheiratet. Er beschloss am Ende, dass die Ehe das kleinere Übel sei, und er und Elena begannen mit der Planung einer Hochzeit. Einen Monat nach der Geburt des Babys und nachdem die beiden verheiratet waren, rief Mohammed in Panik Elenas Eltern an. Joe nahm den Hörer ab und Mohammed stammelte verzweifelt am Telefon:
Mr. Frick, Elena will die Scheidung.
Doch Elena nahm den Hörer ab und beruhigte ihren Vater.
Ach, mach dir keine Sorgen, Dad, das ist nichts.
Sie legte auf. Nicht lange danach, nachdem ihre Eltern sich an einem Sonntag für die Kirche fertig machten, erhielten sie einen Anruf, den sie nicht rechtzeitig beantworten konnten. Sie wählten den Anrufbeantworter und stellten die Verbindung mit dem verpassten Anruf wieder her. Er kam aus dem Haus in der Scout Street. Derjenige, der angerufen hatte, hatte vergessen aufzulegen, und Elenas Eltern hörten mit Entsetzen, wie Mohammed schrie:
Du verdammte Schlampe! Du blöde verdammte Schlampe!
Im Frühjahr 2005 wurde Mohammed in ein gehobenes Doktorabendprogramm für Biomedizintechnik an der Duke University in North Carolina aufgenommen. Elena beschloss, diese Chance zu nutzen und schrieb sich in das Masterprogramm der Schule für öffentliche Ordnung ein. Das Paar bereitete sich darauf vor, im Herbst nach Durham zu ziehen. Dann, eines Tages im Mai, als der brutale Winter in den Frühling überging, wurde ihre Beziehung gewalttätig. Elena berichtete später, dass Mohammed sie angriff und ihr die Lippe entzwei schlug. Sie nahm das Baby und versteckte sich in der Wohnung eines Freundes. Mohammed begann herumzutelefonieren und nach ihnen zu suchen. Nach 3 Tagen erklärte er sich bereit, im Haus seiner Eltern zu wohnen, wenn Elena nach Hause käme. Sie kehrte ins Haus zurück, hatte aber immer noch solche Angst vor ihrem Mann, dass sie Joe Mark 2 Tage lang bewachen ließ, bis ihre Familie aus Windsor eintraf. Mohammed sah sich mit 3 Strafanzeigen konfrontiert. 1 wegen Körperverletzung gegen Elena und 2 wegen Androhung von Körperverletzungen. Plötzlich hatte ein Mann, der die totale Kontrolle über sein Leben und seine Familie haben wollte, keine mehr. Seine wahre Liebe, seine Karriere könnte durch seine Frau ruiniert werden. Mit einem Strafregister könnte er die Grenze nicht überqueren, um in Duke zu promovieren und schlimmer noch, er könnte nie wieder als Arzt arbeiten. Um seine Karriere zu retten, musste er sich mit Elena versöhnen. Und das taten sie auch. Am 27. Juli stimmte die Staatsanwaltschaft zu, die Strafanzeige gegen Mohammed zurückzuziehen und ihn stattdessen eine Friedenspflicht eingehen zu lassen. Er erkannte, dass seine Frau berechtigte Gründe hatte zu befürchten, dass er sie verletzen würde und stimmte einer 12-monatigen Bewährungsfrist zu. Es konnte alles noch gerade rechtzeitig geklärt werden. Mohammed schaffte es nach Duke und Elena und ihre Tochter zogen ein paar Monate später nach. Ihre Familie und Freunde konnten nicht verstehen, warum sie zu ihm zurückgekehrt war. Sie war klug, gebildet, finanziell unabhängig und von einem engagierten Unterstützungsnetz umgeben. Sie brauchte ihn nicht. Einige Freunde glaubten, dass sie von Ehrgeiz getrieben war, dass sie Mohammeds Stammbaum und den damit verbundenen Status liebte. Andere glaubten, dass sie eine Optimistin war, die kurze Augenblicke des Glückes sah und sich mit aller Kraft daran klammerte. Sie liebte ihn und redete sich immer wieder ein, dass sich die Dinge ändern würden. Das Ungleichgewicht der Ehe kam einigen Freunden seltsam vor. Elena chauffierte Mohammed so gut wie überall hin, und als ihre Freundin Valentina Nikolova sie darauf ansprach, sagte Elena einfach nur, »Ja, Mo fährt nicht gerne.« Sie war für alles zuständig. Vom Lebensmitteleinkauf über den Zusammenbau von Möbel bis hin zum Auswechseln der Glühbirnen. Nachdem Elena und Mohammed ihr Studium in Duke abgeschlossen hatten, zog die Familie 2009 zurück nach Ottawa und ließ sich in der Nähe des Ottawa Krankenhauses nieder. Elena öffnete ihre Praxis, wo sie sich einen Ruf als beliebte Hausärztin erwarb. Mohammed setzte seine Ausbildung in der Neurochirurgie fort und nach allem, was man hört, war sein Verhalten am Krankenbett über jeden Zweifel erhaben, sodass er sogar einen Preis für Patientenbetreuung erhielt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2011 ging Mohammed für ein Jahr nach Calgary, wo er am Foothills Medical Center ein Stipendium in den Bereich absolvierte, der später sein Spezialgebiet werden sollte. Wirbelsäulenchirurgie. Elena fand bald heraus, dass er eine Affäre mit seiner Kollegin aus Calgary hatte. Sie fand E-Mails, die dies bestätigten, und eine Kreditkartenzahlung. Als Elena Mohammed damit konfrontierte, stritt er es nicht ab. Elena war am Boden zerstört und Freunde drängten sie, ihn endlich zu verlassen, doch das wollte sie nicht. Sie wollte seine Anerkennung und ihm gleichzeitig zeigen, dass sie ihm ebenbürtig war. Sie hatte das Gefühl, dass sie bereits zu viel in ihre Beziehung investiert hatte. Sie hatten zwei gemeinsame Kinder, ein Leben, ein Zuhause. Sie liebte ihn immer noch und wünschte sich verzweifelt, dass er sie auch liebte. Mohammed versprach, die Affäre zu beenden und schon bald wurde ihm sein Traumjob angeboten. Er wurde Chirurg im Neurochirurgie-Team des Toronto Western Hospital. Er und Elena planten ihren Umzug nach Toronto, was bedeutete, dass sie ihre Praxis aufgeben musste. Sie kauften ein 1,5 Millionen Dollar Haus in North York und Elena nahm eine Stelle in der Earl Bales Walk-In-Klinik in der Nähe an. Innerhalb weniger Monate war Elena schwanger. Sie hoffte, dass das Baby ihr Allheilmittel sein würde. Seine Geburt, so erzählte sie Freunden, würde eine Wiedergeburt ihrer Ehe sein. Der Sohn von Elena und Mohammed wurde an einem ungewöhnlichen warmen Tag im Oktober 2013 geboren. Danach war die Beziehung der beiden fast zwei Jahre lang in einem zähen Schwebezustand. Elenas Chefin in der Earl Bales Klinik, Allison Kaufmann, kaufte ein Haus, das genauso gebaut war wie das der Shamjis, auf der anderen Straßenseite und die beiden Frauen kamen sich näher. In Toronto Western erwarb sich Mohammed den Ruf eines Wundertäters. Seine Kunden und Freunde empfanden ihn als freundlich und zuvorkommend. Im Laufe des Sommers 2016 schwankte die Beziehung zwischen Chaos und Ruhe. Das Baby war vor ein paar Wochen bei Joe und Anna und die Mädchen waren im Sommerlager in Ottawa. Mohammed hatte den ganzen Juli über frei und ließ Mann und Frau allein im Haus zurück. Ihre Facebook- und Twitter-Profile zeigten weiterhin die fröhliche Fassade. Sie begannen beide, Jiu-Jitsu zu lernen, und im Juni postete sie auf Instagram ein Foto von Mohammed in seinem Kampfanzug mit der Bildunterschrift:
Der zweigestreifte Dr. Mo kann dir das Genick brechen und es dann wieder reparieren.
Ein paar Monate später feierten sie ihr 12-jähriges und letztes Jubiläum. Sie schenkte ihm eine Karte. Auf dem Umschlag waren zwei Cartoon-Fallschirmspringer abgebildet, die Hand in Hand sicher zur Erde zurückkehrten. Sie schrieb: Mein liebster Mo, ich liebe dich von ganzem Herzen. 12 Jahre, 3 Kinder, 4 Städte, 2 Länder und ein Leben voller Erinnerungen. Ich kann die nächsten 50 Jahre kaum abwarten. Doch im wirklichen Leben waren die Dinge alles andere als sonnig. Im Herbst sprach Elena wieder mit ihm über die Scheidung. Mohammed geriet in Panik und flehte sie an, ihm Zeit zu geben, damit er sich aufraffen konnte, und sie willigte ein. Doch ihr Verdacht, dass Mohammed sie betrügt, blieb bestehen. Nachdem sie ihren Freunden davon erzählte, scherzte einer von ihnen, Elena solle sich doch eine eigene Affäre zulegen, und das tat sie. Sie lernte einen anderen Arzt kennen, der ebenfalls verheiratet war und Kinder hatte. Es war das erste anhaltende Glück, das sie seit ihren 20ern erlebte, und es ermutigte sie, sich ein Leben ohne Mohammed vorzustellen. Am Ende des Herbstes war die Zeit, die sie ihrem Mann gegeben hatte, um ihre scheiternde Ehe wieder in Ordnung zu bringen, bereits verstrichen. Einem Anwalt vertraute sie an, dass Mohammed sie im Oktober ernsthaft angegriffen hatte, eine Tatsache, die sie vor allem anderen in ihrem Leben verbarg. Sie konnte die Gewalt in ihrem eigenen Haushalt nicht mehr ertragen. Wenn ihre Kinder einer der Gründe waren, warum sie ihre Ehe aufrechterhalten wollte, so beschloss sie jetzt, dass sie ihnen zuliebe aussteigen musste. Am Donnerstag, dem 24. November, schrieb sie einer Freundin eine E-Mail.
Tut mir leid, dass ich in den letzten Monaten so abwesend war. Ich bin gerade dabei, mich von meinem Mann zu trennen, und zu Hause herrscht ein ziemliches Chaos. Ich werde versuchen, mich dieses Wochenende mit dir in Verbindung zu setzen. Ich werde auf einer Konferenz sein.
Als sie am Sonntag von der Konferenz nach Hause kam, teilte sie ihren engsten Vertrauten mit, dass sie einen Anwalt eingeschaltet und Mohammed die Scheidungspapiere zugestellt habe. Ihr Anwalt schrieb am Montag, dass Elena es vorzieht, zu versuchen, alle Probleme gütlich und zügig zu lösen. Sie teilte ihm mit, dass sie eine vollständige Offenlegung seiner Finanzen verlangte. Sie zog in den Keller, doch Mohammed brachte ihre Sachen immer wieder in ihr Schlafzimmer zurück. Am Mittwochabend rief sie ihre Mutter an, als Elena gerade das Baby badete. Sie sagte, sie müsse schnell auflegen, und Anna sagte ihrer Tochter, sie solle vorsichtig sein.
Er wird keine Dummheiten machen,
sagte Elena. In dieser Nacht rief sie noch einmal an, die Nummer 611. Es ist möglich, dass sie versucht hat, 911 zu wählen und die erste Ziffer um Millimeter verpasst hatte. Am nächsten Morgen war sie nicht mehr zu erreichen. Ihre Familie rief den ganzen Tag über an und schrieb SMS, ohne eine Antwort zu erhalten. Sie fragten Mohammed, wo sie sei, und er gab ihnen immer wieder die gleiche Antwort. Sie sei in der Nacht mit einem Koffer und ihrem Freund weggegangen. Anna Frick geriet in Panik und bat Allison, die Nachbarin und ehemalige Chefin von Elena, Nachforschungen anzustellen. Sie warf einen Blick in die Garage. Elenas Honda Pilot stand immer noch da. Allison rief die Fricks an, die wiederum die Polizei rufen. Eine Tasche packten und die ganze Nacht von Windsor nach Toronto fuhren. Am Freitag um 5 Uhr morgens kamen sie an und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. 2 der Teppiche im Hauptgeschoss waren verschwunden. Anna machte sich daran, das Geschirr in der Spüle zu spülen und Krebs für das Frühstück der Kinder vorzubereiten. Mohammed, der sich aus dem oberen Schlafzimmer lehnte und telefonierte, kam nicht herunter, um sie zu begrüßen. Ein paar Minuten später rief jemand im Haus an und alle schnurlosen Telefone aus dem ganzen Haus klingelten im Obergeschoss. Jemand hatte sie alle im Schlafzimmer gehortet. Die beiden älteren Kinder stiegen die Treppe hinunter und saßen schweigend am Tisch, die Köpfe gesenkt, während ihre Großmutter ihnen das Frühstück servierte. Mohammed ging die Treppe hinunter und in die Küche und sagte: »Ihr seid also diejenigen, die die Polizei gerufen haben?« Dann fragte er: »Gibt es noch mehr von diesen Krebs?« Am Nachmittag fand die Polizei Elena. Sie war nicht mit ihrem Koffer abgereist, wie Mohammed gesagt hatte, sondern in ihm. Sie war an manueller Erstickung und stumpfer Gewalteinwirkung gestorben und dann in ein Gepäckstück gestopft worden, das ihre Mutter ihr geschenkt hatte. Es trug noch das Etikett von ihrer letzten Reise nach Kroatien mit der Adresse der Stadt ihrer Vorfahren. Die Tasche, in der sich Elena befand, war am Ufer des Humber River in Kleinburg abgestellt worden. Sie war barfuß und nur mit ihrem Schlafanzug bekleidet. Fast all ihre Haare waren in zotteligen Strähnen abgeschnitten. Ihr Gesicht war so geschwollen, dass Anna sie nicht erkennen konnte. Joe musste sie weinend identifizieren. »Ja, das ist meine Tochter.« Am nächsten Morgen wurde Mohammed Samji in einem Timothy Coffee Shop in Mississauga verhaftet. Zwei Beamte in Zivil näherten sich ihm an einem Ecktisch und legten ihm unauffällig Handschellen an. Er wird nun wegen Mordes ersten Grades am Tod von Elena Frick Samji angeklagt. Zu dem Zeitpunkt hatte er sich noch nicht auf ein Geständnis eingelassen. Den Gerichtsunterlagen der Fricks zufolge hat er fast das gesamte liquide Vermögen seiner Familie, $640,000, von seinem Firmenkonto auf das Treuhandskonto seines Anwalts transferiert mit dem Vermerk Anwaltskosten. Elenas Beerdigung fand am 17. September in St. Francis statt, der Kirche in Windsor, in der sie getauft, konfirmiert und verheiratet wurden. Ihre jüngere Tochter las eine der Gedichte vor, die Elena als junge Frau geschrieben hatte. Während sie auf Mohammeds Prozess warten, sind Anna und Joe in das Haus ihrer Tochter gezogen, damit Elenas Kinder ein möglichst normales Leben führen können. Die ältere Tochter, die jetzt 12 Jahre alt ist, hat ihre Wand mit dem Bild ihrer Mutter tapeziert. Eines Morgens vor kurzem hörten sie Elenas dreijährigen Sohn in einem Zimmer lachen. Als sie die Treppen hinaufstiegen, stand er an seinem Bett. »Mama hat mich geküsst«, kicherte er. Er hatte geträumt. Nachtrag: Am 8. April 2019 bekannte sich Mohammed des Mordes zweiten Grades an seiner Frau Dr. Elena Frick Samji für schuldig. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung für 14 Jahre lang verurteilt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.